SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Der Konfliktstoff im Superwahljahr 2021 wird von der Politik noch immer unterschätzt, sagt der Wirtschaftssoziologe Professor Klaus Dörre. Wie sehen wir das am Beispiel der Wahl gestern in Sachsen-Anhalt? Wie sieht der neue Klassenkampf aus und wie lässt sich der lösen? Ich begrüße ganz herzlich Professor Klaus Dörre. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Professor für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie an der Universität in Jena. Und gestern Nachmittag schrieben Sie, oh, ich glaube, ich komme lieber morgen mit dem Auto. Wie hat's alles geklappt?
Hat alles wunderbar geklappt. Ich habe sogar die Staus umfahren können. Gestern viele Unwetter und da habe ich mir gedacht, also dann lieber durchziehen mit dem privaten Pkw. Normalerweise kommt man ja mit dem Zug nach Stuttgart aus Jena. Ja.
Also Respekt, eine lange Anreise war das. Haben Sie denn dann gestern noch die Wahl in Sachsen-Anhalt, Sie sind ja seit 15 Jahren in Thüringen, haben Sie die Wahl in Sachsen-Anhalt gestern Abend verfolgen können?
Selbstverständlich, ja. Also das habe ich mir nicht nehmen lassen. Da lag ja auch eine gewisse Spannung in der Luft. Jetzt reden alle von einem überraschenden Ausgang. Ich fand das so überraschend gar nicht.
Ja, aber entgegen der Umfragen. Also die CDU ist der klare Wahlsieger, Die AfD leicht geschwächt, die FDP ist wieder im Parlament. Warum hat es Sie nicht überrascht?
Also wir haben ja beispielsweise auch bei den Thüringen-Wahlen ein bestimmtes Grundmuster. Und das Grundmuster läuft so, dass man verhindern möchte als Wähler und Wählerin, dass die AfD stärkste Partei wird im Osten. Wir hatten das in Thüringen, wir hatten das in Sachsen. Und das führt dazu, dass man möglicherweise auch die Stimme einer Partei gibt und einem Kandidaten gibt, den man sonst gar nicht wählen würde. Nicht? Also in Thüringen bekam Bodo Ramelow, Linkspartei, über 30%. Die Linkspartei, das war auch so ein Muster, was da offenbar auch in Sachsen-Anhalt gegriffen hat.
Der Ostbeauftragte der Bundesregierung hat ja vergangene Woche noch eine große Debatte ausgelöst, indem er sagte, nur ein geringer Teil der AfD-Wähler sei potenziell rückholbar. Unterschreiben Sie das?
Nein, in dieser pauschalen Form nicht. Er hat recht mit der Aussage, dass es verfestigte rechtsextreme Strukturen gibt und auch sich das Weltbild in der Anhängerschaft der AfD, das dann zur Wahl führt, verfestigt. Aber ich würde sagen, etwa die Hälfte, ist jetzt eine Schätzung auf Daten basierend, da ist das nach wie vor Protestwahl. Und um deren Köpfe muss man kämpfen, genau wie um die Köpfe derjenigen, die gar nicht wählen.
Wie bewerten Sie denn das, dass die SPD und die Linke auf neue Tiefstände abgerutscht sind?
Ja, das bedeutet, dass die Parteien, die jetzt in erster Linie um die soziale Frage gebaut sind, im Grunde gerade mal so an die 20% kommen, nicht? Da sind für mich auch viele Fragen offen, aber ich habe den Eindruck, dass man bei der Linkspartei überhaupt nicht mehr weiß, wofür sie steht. Also mit Anti-West-Ressentiments Wahlkampf zu machen. Ich meine, wenn man diesen Satz, die Wessis entmachten, auf Thüringen übertragen würde, dann müsste man Bodo Ramelow zum Teufel jagen. Der kommt auch aus dem Westen. Ja, also das finde ich fatal. Da ist überhaupt, man hat nicht das Gefühl, dass die Partei noch weiß, wofür sie kämpft, wofür sie steht. Und die Sozialdemokratie war noch nie so richtig verankert im Osten. Die SPD ist keine Arbeiterpartei gewesen, im Osten niemals. Und die kämpft um ihre Wählerschaft.
Wo Sie die Arbeiter gerade ansprechen, Sie beschäftigen sich ja intensiv mit dem Klassenkampf. Und es gibt Ihrer Meinung nach einen neuen Klassenkampf. Können Sie den anhand dieses Wahlergebnisses ablesen?
Ja, das kann man schon. Also das betrifft jetzt eine bestimmte Großgruppe, das sind die Arbeiter selbst. Die sind ja nur noch eine Minderheit der Lohnabhängigen, aber immer noch so je nach Zählweise 8 bis 9 Millionen Menschen, Erwerbstätige. Die kommen in der Öffentlichkeit eigentlich gar nicht mehr vor mit ihren Problemen. Ja, soziale Frage heißt bei uns Arbeitslosigkeit, extreme Prekarität. Aber diejenigen, die normal verdienen, normal in Anführungszeichen, mal besser, mal schlechter, dass die auch Probleme haben, dass ein Facharbeiter bei Daimler Probleme haben kann. Das taucht in der Öffentlichkeit nicht mehr so richtig auf. Und es gibt dann einen ganz fatalen Mechanismus. Über Arbeiter wird plötzlich gesprochen, wenn man merkt, es gibt einen Überschuss an Arbeitern in der Wählerschaft der AfD. Ja, also das ist ja frappant, gerade im Osten, nicht, dass die AfD zur stärksten Arbeiterpartei wird.
Mich interessiert, was Sie aus Ihrer soziologischen Brille dazu sagen, wenn es heißt, man habe es mit verfestigtem Protestwählerpotenzial und mit teilweise ebenso verfestigten nicht-demokratischen Strukturen zu tun. Bestätigt das denn Ihre Forschungen hinsichtlich der Spaltung der Gesellschaft?
Na, ich würde es ein bisschen differenzierter sagen. Also ich habe vor 30 Jahren angefangen, zu Rechtspopulismus zu forschen und habe dieses Weltbild, was zur Wahl radikal rechter Parteien führt, im Bildungszentrum der IG Metall in Sprockhövel im Westen gefunden. Ja. Und das, was ich sagen würde, ist, dieses Weltbild hat sich schon bei einem Teil der Leute verfestigt. Das hat sich auch radikalisiert. Es hat im Osten nochmal eine andere Wendung gekriegt. Aber man könnte es grob so zusammenfassen. Die Leute haben das Empfinden, in der Warteschlange am Fuß des Berges der Gerechtigkeit zu stehen. Es gibt dauernd neue Gründe, warum sie nicht hochkommen oder warum sie wieder absteigen müssen. Sie werden immer vertröstet und plötzlich ziehen andere an ihnen vorbei, die angeblich nichts geleistet haben, nichts in die Sozialkassen gezahlt haben, also Geflüchtete und so weiter. Das ist so ein Bild, das sitzt ganz tief im Bewusstsein, fühlt sich so an, als hätte man Recht und sei im Besitz der Wahrheit, ohne die Wahrheit zu sein. Und das ist jetzt gar nichts Neues.
Wobei, was Sie ja da beschreiben, auf der einen Seite sinkende Arbeitslosigkeit und dann dennoch eine wachsende Ungleichheit, das ist ja nicht nur ein Phänomen, was wir im, ich will jetzt gar nicht über Ost und West so sprechen, aber das erleben wir ja auch überall, beispielsweise im Ruhrgebiet oder in der Pfalz. Da gibt es viele Regionen. Warum schieben Sie es dann auf die Region?
Also im Osten kommt dazu, dass man sich doppelt abgewertet fühlt. Nicht? Sie fühlen sich abgewertet als Arbeiter. Ja, Arbeiter wird man nur, wenn man nicht anders kann. Wer kann, geht ins Büro oder studiert. Und sie fühlen sich nochmal zusätzlich abgewertet als Ostdeutscher. Und beides kommt zusammen. Nicht? Und das schafft eine Mischung, sich zu empfinden als Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse. Das sind vor allen Dingen Männer. Und dieses Empfinden wird von den Parteien links nicht mehr angesprochen. Da sahnt die AfD deutlich ab.
Da würde ich ganz gerne noch mal eine andere Perspektive einnehmen. Denn es gibt ja Standorte mit langer Geschichte in Sachsen-Anhalt. Der Chemiepark Leuna zum Beispiel. Da investieren heute 100 Unternehmen. Bioraffinerien aus nachhaltig erwirtschaftetem Laubholz sollen da zum Beispiel dann Biochemikalien gewonnen werden. Gibt das nicht Aufwind?
Ja, ganz klar. Also wenn man jetzt genau hinschaut im Osten, da ist nicht alles grau, sondern da gibt es richtige Leuchttürme, nicht? Aber selbst in den Leuchttürmen muss man mal schauen. Wenn man als Ingenieur anfängt, sagen wir mal bei Carl Zeiss oder Jenoptik in Thüringen, dann fängt man mit einem Einstiegsgehalt von 40.000 Euro an. Und hier im Ländle würde man wahrscheinlich mit 70.000 Euro anfangen. Nicht? Und
sagen
wie
Sie,
will man das erklären?
Ja? Sagen Sie, die Investoren kommen also nur, wir haben dieses Beispiel Grünheide in Brandenburg mit Tesla, kommen die nur, weil es dort billig ist?
Auch. Also wir haben diese Bewusstseinshaltung bei Geschäftsführern etwa in der Auto- und Zulieferindustrie ganz deutlich. Nicht? Die sagen, günstige Steuern, günstige Löhne und das ist der Hauptgrund, weshalb wir hier sind. Wobei man jetzt sehen muss, der Arbeitsmarkt verändert sich im Osten. Nicht? Die Arbeitslosigkeit ist dramatisch zurückgegangen, jedenfalls die offiziell registrierte. Und die nachwachsenden Generationen, ja, die sind nicht mal mit irgendeinem Job zufrieden. Die möchten jetzt auch gerechte Löhne haben, möchten das einklagen. Und da haben wir diese seltsame Mischung. Auf der einen Seite tritt man leichter in der Gewerkschaft ein, aber man organisiert auch die Busse zur Pegida-Demonstration nach Dresden.
Sie sind ja auch Gewerkschaftsforscher. Sie haben sich aber genauso auch mit den Mitgliedern von Fridays for Future auseinandergesetzt. Was für Welten prallen denn im modernen Klassenkampf aufeinander?
Ja, also zunächst mal ist es so, dass die Fridays-Bewegung natürlich mit ihren Forderungen nach radikalem Klimaschutz, entsprechender Dramatisierung von vielen in den Carbonbranchen, Autozulieferer, Energiesektor als Bedrohung wahrgenommen werden. Nicht? Also da fürchtet man einfach um die Arbeitsplätze und da werden dann Feindbilder erzeugt. Nicht? Und das wird auch auf die Grüne Partei natürlich übertragen.
Ja. Wobei das ja die Wissenschaft durchaus auch kritisch hinterfragt, die Forderung der Klimaaktivisten. Werden Fahrzeuge so schnell dafür geeignet sein, ohne CO2-Ausstoß zu fahren? Ob das technisch möglich ist? Um diese Frage kümmern sich die jungen Aktivisten nicht. Das ist vielfach auch zu hören. Erleben Sie das?
Ja, aber ich würde es nochmal deutlich differenzieren. Also ich durfte selbst bei der Gründung von Students for Future in Leipzig dabei sein. Das war eine Stimmung, wie ich die zuletzt kurz nach 68 erlebt habe. Ja, also 1500 Studierende drängten sich noch vor dem Audi Max. Alle wollten dabei sein. Aber der interessante Punkt war, der Star der Veranstaltung war der Betriebsratsvorsitzende öffentlicher Personennahverkehr.
Wurde er denn zum Star?
Ja, ich hatte in meinem Referat unvorsichtigerweise gefordert, kostenfreier öffentlicher Personennahverkehr für kleine Portemonnaies, nicht? studieren und so weiter. Und dann hat er eine Rede gehalten und hat gesagt, schön und gut, Dörre, was du da sagst, aber hast du mal überlegt, was das für unsere Arbeitsplätze bedeutet? Und dann hat er aber nicht die Schlussfolgerung gezogen, alles Quatsch, was du gesagt hast, sondern er hat appelliert an die 1500 Anwesenden, helft uns bei der nächsten Tarifrunde.
Nur ist das ja so ein gutes Beispiel, diese Vorstellung von Klimaaktivisten oder auch ihre Vorstellung in dem Fall und von politischer Realität, die liegen häufig ganz weit auseinander. Also was tun?
Das stimmt, aber im Grunde war das so ein kleines Beispiel dafür, dass es so etwas geben muss wie einen Labour-Turn in den ökologischen Bewegungen. Also man kann ökologische Nachhaltigkeit nicht durchsetzen, ohne die soziale Frage mit zu beantworten. Arbeitsplätze, Lohngerechtigkeit und so weiter. Aber umgekehrt brauchen wir natürlich auch sowas wie einen Climate-Turn, einen ökologischen Turn in den Gewerkschaften. Ja, und da müssen sich neue Allianzen bilden. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, nicht?
Wie können denn diese Allianzen aussehen? Denn im Augenblick haben wir ganz klar den Eindruck, das trägt alles eher zu einer Spaltung der Gesellschaft bei.
Ja, aber gerade dieses Leipziger Beispiel, da haben sich aus der Studentenvollversammlung raus in 25 Städten Aktionskomitees gebildet, die Verdi unterstützt haben, die zuständige Gewerkschaft, in der Tarifrunde für den öffentlichen Personennahverkehr. Nicht? Und Verdi hat diese Tarifrunde angelegt als eine Klimaschutzrunde. Und da haben wir solche Bündnisse. Ne? Und ich glaube, wenn man das Trennende beiseite lässt und das gemeinsam in den Vordergrund stellt, alle wollen Klimaziele erreichen, dann gibt es schon Möglichkeiten für solche neuen Allianzen.
Ist das eine schöne Utopie, auch wenn Sie jetzt 25 Städte benennen können?
Ja. Das ist auch eine schöne Utopie, aber ohne Utopien geht's nicht. Ja, also bis 2050 muss die Wirtschaft karbonfrei sein. Wenn man da keine Utopien hat, dann können wir auch gleich einpacken.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Professor Klaus Dörre ist zu Gast in SWR1 Leute. Sie haben den Thüringer Forschungspreis gewonnen. Glückwunsch dazu erstmal. Dieses Preisgeld haben Sie jetzt genommen und machen was damit?
Also zunächst muss ich sagen, ich habe den nicht alleine bekommen, sondern
mit zwei anderen Wissenschaftlern,
für eine DFG-Kolleg-Forschungsgruppe mit Stefan Lessenich und Hartmut Rosa und vielen anderen, die beteiligt waren. Wir haben den Preis zurückgestiftet. Und zwar für Examensarbeiten und studentische Projekte zum Rechtsradikalismus. Das schien uns eine gute Investition zu sein, weil da können wir in Thüringen noch einiges gebrauchen in diese Richtung.
Wie merken Sie denn in Thüringen, speziell in Jena, wo Sie ja unterrichten und forschen, dass die Demokratie zunehmend bedroht ist?
Naja, das kann man an einem einfachen Beispiel sagen. Also ich habe ja im Fernsehen, im Wahlkampf, den Herrn Höcke als einen Faschisten und Rassisten bezeichnet. Und wir haben eigentlich alle gedacht, es gibt eine Anzeige. Gab es aber nicht, weil ein Gericht in Meiningen erklärt hat, dass das im Rahmen des Sagbaren ist. Also man muss ganz klar sehen, es gibt einen erheblichen Teil der Wähler, die sich überhaupt nicht schrecken lassen. Und auch alle, die das Kreuz machen bei der AfD, die wissen, wer da gewählt wird, nicht? Und dann haben sie ein Zusammenspiel zwischen...
Heißt aber nicht, dass alles Faschisten sind, da muss man auch differenzieren.
Ganz klar, also da würde ich immer eine Differenzierung machen, ja. Also gewerkschaftlich organisierte Betriebsräte, die AfD wählen, sind keine Faschisten in der Regel, ja. Aber die gibt es natürlich. Aber es gibt einen Radikalisierungsprozess, auch in Thüringen kann man beobachten, nicht? Wir haben sie auf der Straße mit Tegida, das sind eindeutig Neonazis, die da laufen oder gelaufen sind, das in Jena immer wieder gemacht haben, auch um zu provozieren, eine eher linke Stadt gewissermaßen. Und die AfD hat sich dann als parlamentarischer Arm etabliert und hat gewissermaßen kritisiert, dass die Uni-Räume für Erprobung zivilen Ungehorsams für Blockadeaktionen zur Verfügung gestellt hat. Also es gibt so ein Interplay, nicht? Zwischen der AfD als parlamentarischer Arm und einer außerparlamentarischen Rechten, die immer weiter nach rechts drängt.
Sie haben jetzt diesen Preis ausgelobt. Angenommen, ich wäre bei Ihnen Studierende. Wie sähe denn ein Beispiel aus? Wie könnte eine Forschung zu diesem Thema Rechtsradikalismus aussehen?
Ja, am brennendsten interessiert uns natürlich die Frage, wie man die radikale Rechte wirksam bekämpfen kann. Ja, und da muss man wirklich probieren und schauen, was funktioniert. Und dann könnten Sie beispielsweise eine Veranstaltungsserie machen und dafür Geld beantragen. Oder Sie könnten eine Abschlussarbeit schreiben, eine Dissertation oder eine Masterarbeit. Und die würden Sie einreichen und dann wird eine Jury darüber befinden, ob Sie preisverdächtig sind.
Das Wichtige, wo Sie gerade Veranstaltung sagen, das Wichtige ist doch, dass ich dann die Menschen zur Veranstaltung bekomme, die potenziell eben dann rechtsradikal wären. Da habe ich große Zweifel.
Ja, aber das ist genau die entscheidende Frage. Ich mache es mal an einem Beispiel. Wir hatten eine Betriebsrätekonferenz in Thüringen, 400 Betriebsräte, Rekordbeteiligung. Ich habe ein Referat, sehr kritisches Referat zur AfD gehalten. Brausender Beifall von 80%. 20% der Betriebsräte demonstrativ nicht geklatscht.
Das ist das, was wir jetzt am Wahlergebnis ablesen
genau.
können.
So, und dann steht der DGB-Regionalsekretär auf, den ich sehr schätze, und sagt, schämt euch. Und dann bin ich ihm ins Wort gefallen und habe gesagt, das ist Kommunikationsabbruch, kannst du nicht machen. Und es war prompt so, die Veranstaltung war zu Ende und vor mir baute sich eine Reihe von Betriebsräten auf. Der erste sagte, die AfD ist nicht verboten, also eine demokratische Partei. Höcke hat studiert, also kann er kein Nazi sein. Also relativ simple Sachen. Dann habe ich zurückgefragt, warum sagt er das nicht öffentlich? Ja, der schreibt doch mit, der Gewerkschafter da. Was er natürlich nicht tut, ja. Aber so ist die Haltung, nicht? Und man kommt schon mit denen in die Debatte, wenn man sie ernst nimmt.
Das Wichtige ist, miteinander zu reden. Hier kommen auch interessante Fragen der SW1-Hörerinnen und Hörer. Zum Beispiel Werner Götz aus Ludwigsburg hat gefragt, dürfen wir denn eigentlich Umfragen vor der Wahl noch trauen oder ist das bewusst medial verfälscht?
Letzteres glaube ich nicht. Aber man muss ganz klar sehen, die Wahlentscheidungen, die werden ja immer komplizierter und die Leute legen sich immer weniger fest. Und deshalb haben auch die Forscher immer größere Schwierigkeiten, die Trends klar zu berechnen. Dann haben sie den Stadt-Land-Gegensatz gewissermaßen. Also man hat die Sample dann wahrscheinlich ungleich gewichtet, kommt nicht so sehr aufs Land. Aber das Hauptproblem ist, dass die Leute erstmal ihre Urteile im Kopf fällen und dann auch kurz vor der Wahl oder gar nicht wählen gehen. Und das ist immer schwerer zu prognostizieren. Die Leute sind nicht mehr an Parteien gebunden in dem Maße, wie das früher der Fall war.
Sie sind selbst leidenschaftlicher Radiomacher. Wenn Sie diesen Song von Aretha Franklin hören, was geht Ihnen da gerade durch
den Kopf? Mein Herz geht drauf. Also anders kann ich das nicht sagen. Nicht? Das ist einer der Songs überhaupt und bringt es genau auf den Punkt, worum es geht. Es geht nie nur ums Geld. Es geht immer auch um Anerkennung, um Respekt. Und wenn Aretha Franklin das singt, ja, als eine Frau, die als erste das weibliche Begehren ausgedrückt hat, ja, keine Rücksichten genommen hat, dann klingt das absolut glaubwürdig im Unterschied zu manchen Respektsbekundungen, die so professionelle Politiker von sich geben. Das hat was, das packt alle.
Der Song hat ja eine Wahnsinnsgeschichte, wurde zur Hymne der Bürgerrechtsbewegung und auch der Frauenbewegung. Wenn man jetzt mal auf den Lebenslauf von Aretha Franklin guckt, mit 12 ist sie das erste Mal Mama geworden, mit 14 dann das nächste Mal. Also wie haben Sie sich mit diesem Lebenslauf befasst? Sie machen ja auch selber Radio, deswegen beschäftigen Sie sich mit der Musik.
Ich bin überhaupt nur darauf gekommen, muss ich sagen, über meine eigene Radiosendung, die KD Radio Show, immer einmal im Monat. Und da gibt es immer ein Thema und da suche ich die Songs dafür aus. Und da ging es um Black Lives Matter, um die Entwicklung in den USA und da kann dieser Song überhaupt nicht fehlen. Ja. Und darüber habe ich mich so ein bisschen mit Aretha beschäftigt und den Kampf, den sie eigentlich bis ans Lebensende führen musste. Ja.
Das ist im offenen Kanal in Jena, alle 4 Wochen Donnerstag, Sie haben es schon gesagt. Die Frage wird ja ganz häufig gestellt und als Gewerkschaftsforscher befassen Sie sich sicherlich auch damit, wie politisch ist Musik oder kann Musik überhaupt sein?
Also ich habe einen Bekannten, der immer sagt, auch als Kritiker meiner Sendung, dass die Überpolitisierung der Musik zur Barbarei in der Ästhetik führt. Ja, das heißt, Musik muss sozusagen Musik sein und muss auch Musik bleiben.
Der Genuss
bleiben.
Muss möglich sein.
Ja, und aber wenn das verbunden ist mit einer klaren Botschaft, ja, das bewegt natürlich unheimlich viel, mehr als viele Bücher, nicht? Nehmen Sie Salt beispielsweise, das war für mich die Platte 2020. Gibt es überhaupt nur im Netz oder als LP, wenn man Glück hat. Das war der Sound zu Black Lives Matter. Und das hat natürlich unheimlich viele Leute gepackt, ja, mich auch, ähnlich wie Aretha Franklin.
Jetzt sprechen wir darüber, dass die Solidarität gefordert ist und viele Kulturschaffende sind aber gewerkschaftlich gar nicht organisiert, die können für sich gar nichts einfordern. Wie gucken Sie darauf?
Ja, das ist wirklich ein großes Problem, nicht? Die gesamte Kulturszene hängt ja wirklich am Tropf. Für die ist alles ausgefallen gewissermaßen. Ich war selbst noch auf dem letzten Konzert der Sterne in Leipzig, Hamburger Band gewissermaßen. Und niemand wusste, dass das letzte Konzert sein wird, nicht? Und auf diese Szene wird insgesamt zu wenig geguckt. Das Massenschöne ist weggefallen in der Pandemie, nicht? Das, was das Leben lebenswert macht. Und da hätte man viel früher eingreifen müssen, Unternehmerlohn und so weiter, um die Kunst am Leben zu halten.
Wobei es ja durchaus gewerkschaftliche Strukturen dort gibt, beispielsweise die Deutsche Orchestervereinigung. Man hört aber gerade so wenig. Wie erklären Sie sich das?
Ja, das ist immer noch eine Klientel, das Wort ist schon falsch, Klientel. Also ein Bereich von Gesellschaft, der unterbelichtet ist, auch in den Gewerkschaften, nicht? Also es gibt immer wieder Versuche zu organisieren. Es ist aber auch schwer, Künstler zu organisieren, nicht? Oder prekär Beschäftigte zu organisieren. Weil die müssen jeden Pfennig dann umdrehen, sie sind in unsicheren Verhältnissen und so weiter.
Das erleben wir bei den Pflegekammern aktuell, die sich teilweise dann auflösen, weil sie sagen, es kostet zu viel Beitritt. Dennoch sagen Sie, es wird ein Comeback der Gewerkschaften geben. Das ist doch widersprüchlich.
Ja, ich hoffe, dass es das geben wird, weil die Themen liegen eigentlich auf der Straße.
Sie wünschen sich das.
Ja, das ist ein normativer Überschuss, das gebe ich jetzt zu. Das leiste ich mir jetzt mal als Soziologe. Die Forschung muss dann wieder wert- und zweckfrei sein, ist ja klar. Aber ich würde es mir schon wünschen, aus normativen Gründen, weil einfach wir rasante Veränderungen in der Arbeitswelt erleben. Stichwort mobiles Arbeiten, Homeoffice, nicht? Am Anfang fanden das viele richtig toll, mehr Autonomie. Je länger das aber dauert und desto klarer wird, wenn die Wohnung nicht stimmt, wenn die Rollenverteilung wieder dazu führt, dass die Frauen die ganzen Sorgearbeiten machen müssen, sich um die Kinder kümmern müssen, wenn man nicht weiß, ob vielleicht der Arbeitsprozess kontrolliert wird von außen und so weiter. Da drängt sich ja gerade auf die Frage nach sozialen Rechten in der digitalen Welt. Und dazu braucht es eigentlich Gewerkschaften.
Sie waren Sprecher der Postwachstumsgesellschaften und haben da Fragen gestellt wie, was kostet der Wind? Mal gucken, ob wir da gleich Antworten drauf finden können.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Professor Klaus Dörre, Sie beschäftigen sich mit spannenden Themen unserer Gesellschaft, haben sich beispielsweise mit der Postwachstumsgesellschaft auseinandergesetzt. Sie müssen uns dennoch erstmal erklären, was genau steht dafür.
Ja, damit ist einfach gemeint, dass das wichtigste Mittel zur Lösung oder zur Befriedung von sozialen Konflikten in unserer Gesellschaft, die Erzeugung von Wirtschaftswachstum, dass das nicht mehr funktioniert oder wenn es funktioniert, dann nur um den Preis, jedenfalls Status quo Bedingungen, dass die ökologischen Krisen zunehmen. Ja, Skylla und Charybdis könnte man sagen. Kein Wachstum, Arbeitslosigkeit, Armut. Hohes Wachstum, die ökologischen Gefahren werden größer.
Auf ein Thema haben Sie ganz besonders geschaut, nämlich auf das Thema Eigentum und haben dann Fragen gestellt. Warum ist es so eine grundsätzliche Frage? Doch nicht, weil Kevin Kühnert Konzerne enteignen will, oder?
Nee, aber daran kann man schon sehen an den Reaktionen, wie brisant die Frage ist. Ja. Aber der entscheidende Punkt ist, dass der private Besitz an Produktionsmitteln natürlich ein Wachstumstreiber ist. Nicht? Also letztendlich ist Kapitalismus, dass man reinvestieren muss mit dem Ziel, noch mehr Gewinn zu machen, der dann wieder reinvestiert wird. Das treibt die Wirtschaft an und das ist sozusagen Wachstumstreiber Nummer eins. Und solange das aber dazu führt, dass die Emissionen zunehmen, dass wir stärkeren Ressourcenverbrauch haben, dass der Energieverbrauch zunimmt, haben wir eben ökologisches Problem.
Dann kam die nächste Frage, wo Sie gerade die Emissionen ansprechen. Dann ging es um den Wind allerdings. Und wem gehört der Wind? Welche Antwort haben Sie denn darauf gefunden?
Eigentlich niemand. Nicht? Das ist ein öffentliches Gut, eigentlich so wie die gesamte Natur. Und Gewinn kann man eigentlich nur machen in kapitalistischen Marktwirtschaften, wenn man das, was eigentlich ausreichend vorhanden ist, künstlich verknappt. Nicht? Zum
Wind
Beispiel CO2 braucht einen Preis, dann kann man damit auch handeln und so weiter. Das ist die Logik der Marktwirtschaft, wenn man so will. Ich nenne das Landnahme oder bezeichne das als Landnahme und da steckt natürlich auch was Expansives drin. Nicht? Das ist wie mit dem Internet. Wissen gehört eigentlich allen. Nicht? Wirkt auch am besten über den Wahrheitswert, über den alle verfügen können. Aber die großen Internetkonzerne verknappen dieses Wissen künstlich, bilden Wissensmonopole und nur damit können sie Gewinn machen, wenn sie ihre Monopole aufrechterhalten.
Wenn Sie jetzt da auf die gesellschaftlichen Entwicklungen schauen, mit all diesem Wissen im Hintergrund, wie kann denn dann ein Kapitalismus aussehen? Nachhaltigkeit ist da ja das große Stichwort.
Ja, wir brauchen eine Nachhaltigkeitsrevolution, so würde ich das bezeichnen. Gemessen an den 17 Sustainable Development Goals, zu denen gehören ja nicht nur ökologische Ziele wie Klimawandel stoppen, dazu gehört auch Armut bekämpfen in all ihren Formen, die Ungleichheit zu reduzieren. Das gehört zusammen. Und das ist eigentlich der Kern, um den es geht. Und welche Gesellschaftsordnung es am besten erlaubt, diese Nachhaltigkeitsrevolution zu vollziehen, das ist die Gesellschaftsordnung der Zukunft, die auch gewinnen wird. Das ist meine feste Überzeugung.
Und zur festen Überzeugung zählt aber auch, dass es soziale Konflikte gibt, die ausgetragen werden. Welche Konflikte sehen Sie da noch auf uns zukommen?
Also das ist überhaupt keine Frage. Allein die Transformation der Automobilindustrie, da haben wir einen massiven Konflikt. Nicht? Die Umstellung auf Elektromobilität, die ökologisch ja gar nicht ausreicht, wird wahrscheinlich Hunderttausende Arbeitsplätze kosten. Das ist immer noch eine Schlüsselindustrie in Deutschland. Wie gehen wir damit um? Welche Alternativen bieten sich für die Beschäftigten? Das gilt auch für Stahl, für alle Carbonbranchen im Grunde. Ein gewaltiger Umbau von Gesellschaft, der bevorsteht, der auch vielen Angst macht. Und da braucht es einfach Sicherheitsgarantien. Kommen wir wieder zu den Arbeitern, nicht? Die müssen Sicherheitsgarantien haben, dass sie auch ihren hart erarbeiteten Status verteidigen können.
Und die Arbeit erstmal wertgeschätzt wird, die sie gemacht haben bisher, genau. Und dass es eine neue Arbeit geben wird. Dieses Bewusstsein genau. Muss entstehen. Wir haben jetzt noch einen Musiktitel für Sie reingeladen, nämlich Street Fighting Man von den Rolling Stones. Hört man ganz selten. Und Sie haben dann dazu gesagt, ja Mensch, der hat auf Sie eigentlich eine ganz andere Wirkung, als der Song gedacht ist. Das müssen Sie kurz erklären.
Ja, wenn man den Text jetzt gründlich anschaut, das ist ein völlig resignativer Song. Der heißt, aber was können Arbeiter, Jugendliche schon machen? Eine Rock'n'Roll-Band gründen, sonst gar nichts. Und wir haben das aber entschlüsselt als Revolution. Auf die Straße, ja. 7. Klasse, Klassenfest. Ich habe das Ding zum ersten Mal gehört. Hat mein Leben verändert. Also eine völlig andere Botschaft, die ich dem entnommen habe, als sie eigentlich im Text drin steckt.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Ja, das ist ja eine schöne Forderung, die Sie da aufstellen. Gesundheit, Pflege, Erziehung, Bildung und Mobilität sollten öffentliche Güter sein. Klingt erstmal toll. Wo gibt es denn realistische Ansätze, so etwas auch je erreichen zu können?
Na, nehmen wir mal einen Impfstoff. Eigentlich hatten sich die Staaten weltweit schon darauf geeinigt, dass Impfstoff gegen Covid-19 ein öffentliches Gut ist, ne? Und allen Staaten gleichmäßig zur Verfügung steht. Nur haben die reichen Staaten dann Abkommen mit den Pharmakonzernen getroffen, die dazu führen, dass wir jetzt fast 80% oder über 70% des Impfstoffs in 10 Ländern haben.
Es gibt den Verbund COVAX, der genau, an ärmere genau, Länder spendet.
Genau, da war die Bundesregierung eigentlich auch mit dabei. Und dann gab es aber den Druck natürlich, auch aus der Gesellschaft. Und das führt zu Impfstoffnationalismus, nicht? Das heißt aber, dass die ärmsten Staaten vielleicht mal 2024 impfen werden in ausreichendem Maße, falls nicht Impfspenden kommen. Und das heißt aber, da das ein globales Problem ist, dass die Gefahr besteht, dass es Mutationen gibt, die dann zurückkommen. Und dann wird der Impfstoff vielleicht nicht mehr wirksam sein. Und dann haben wir das Problem wieder am Hals. Ja, also es ist auch kurz gedacht, nicht?
Jetzt beschreiben Sie ein Problem des Scheiterns. Wir wollten ja auf Lösungen gucken. Also wie können Lösungen aussehen?
Also ein ganz entscheidender Punkt ist, das hat man ja gesehen, dass Staaten in der Lage sind, Unternehmen auch dazu zu verpflichten, etwas für die Gesellschaft zu tun, beispielsweise Masken zu produzieren. Und ich fürchte, dass wir in der Auseinandersetzung mit dem Klimawandel um sowas nicht rumkommen werden. Also ein Einfluss, aber eben nicht nur des Staates, sondern hoffentlich der demokratischen Zivilgesellschaft auf das, was hergestellt wird, produziert wird. Und selbstverständlich muss der Staat lebenswichtige Güter garantieren für alle. Ja, Bildung so enorm wichtig, ja, und das kann nicht einfach in private Hände gegeben werden.
Da können wir jetzt auch wieder auf das Scheitern gucken. Gerade bei der Maske gibt es Maske-Affären. Dann gibt es gerade die Affäre rund um Jens Spahn, der nicht geprüfte Masken ausgeben wollte. Also das ist dann im Grunde eine Endlosschleife. Sie sagen aber, all diese Bereiche wie Pflege, Erziehung, Bildung und Mobilität sollten im Grunde öffentliche Güter sein. Wenn wir jetzt nur mal auf die Lebensmittel gucken und in dem Bereich uns etwas Gutes zu tun, Gesundheit. Da fängt es ja schon an, die Produkte, die ökologischen, die nachhaltigen Produkte sind meistens sehr viel teurer. Die kann sich eben nicht jeder leisten.
Das stimmt. Deshalb kann Nachhaltigkeit nicht auf die ökologischen Probleme begrenzt werden, sondern wir brauchen auch soziale Nachhaltigkeit. Nicht? Das vergessen viele Leute. Also um das nur mal an der Zahl festzumachen, von den weltweiten Emissionen gehen weit über 50% inzwischen auf das oberste Zehntel der Einkommensbezieher. Die unteren 50% emittieren in gleicher Weise. Und die Einsparungen bei den Emissionen haben wir eigentlich nur wegen des Konsumverzichts der kleinen Portemonnaies, wenn man so will. Das heißt, wir brauchen auch mehr soziale Gerechtigkeit, um die ökologischen Ziele durchzusetzen. Und das ist ein Grund für die öffentlichen Güter, nicht?
Nur auf die öffentlichen Güter müssen wir ja schauen. Das bedeutet ja ganz klar, für Konzerne umzudenken. Weil das normale wirtschaftliche Denken, was ja logisch ist, im Unternehmen geht es um Gewinnmaximierung. Wie müssen Unternehmen dann also zukünftig denken?
Also sie müssen mindestens mal an die Stakeholder denken. Das heißt, nicht einfach dem kurzen Profit nachgehen, sondern sie müssen die Gesellschaft mitreden lassen über das, was produziert wird. Ich sage es jetzt mal sehr populistisch. Besser als ein SUV nicht zu fahren, und ihn nicht zu kaufen, ist ihn gar nicht erst herzustellen. Jedenfalls nicht in dem Maße nicht. Also sie brauchen in Frankfurt keinen SUV.
Ja, aber der Absatz ist läuft riesig.
Also, aber das ist das falsche Geschäftsmodell, nicht? Und ich halte es da mit dem Betriebsratsvorsitzenden VW Kassel, der sagt, dass ein Geschäftsmodell in der Automobilindustrie, das darauf basiert, jedes Jahr 70 Millionen neue Pkw in den Markt zu zwingen, nicht nachhaltig sein kann. So, und als Staat, der jetzt diese Industrie subventioniert, warum halte ich mich bei den unternehmerischen Entscheidungen zurück?
Ja, nur das ist die Frage. Wenn ein Politiker sagt, wir brauchen eher weniger und wir brauchen eher kleinere Autos, dann wird er vom Unternehmen zurückgepfiffen. Also wir kommen auf so viele Probleme, eine Lösung scheint das nicht zu sein.
Na, ich denke schon. Also es wird ja Druck geben an den Nachhaltigkeitszielen. Wenn wir ernst machen mit dem Ziel Dekarbonisierung bis 2050, dann wird das im Endeffekt auch weniger PKWs bedeuten. Ja, also dann werden nicht 40 Millionen fahren, sondern 20 Millionen 2035. So, und es muss ein Weg gefunden werden, wie das durchzusetzen ist. Das heißt, wir brauchen intelligente Mobilitätssysteme, wo wir mit einer App rausfinden können, welcher Mobilitätsträger in welcher Kombination für uns gut ist.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Abschied von Kohle und Auto? Fragezeichen ist das Thema von Professor Klaus Dörre. Wir waren gerade eben stehen geblieben, dass es ja Mobilitätskonzepte für die Zukunft gibt. Vielleicht benennen Sie mal ein Beispiel.
Ja, ich denke mal, der entscheidende Punkt ist, dass wir wegkommen müssen oder reduzieren müssen den öffentlichen Personennahverkehr, privaten
reduzieren
PKW.
Wäre schlecht, ne?
Nein, wir brauchen einen ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr, wir brauchen Ausbau der Bahn. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass Menschen in einem 100-Seelendorf in Thüringen, in einem Tälerdorf noch Anschluss an die öffentliche Infrastruktur bekommen. Ja? Und das kann zum Beispiel bedeuten, dass wir andere Autos brauchen, die auf soziale Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Also, zum Beispiel?
Na, man wird in Zukunft gar nicht mehr allzu lang mit der Karosse und Motor gar nicht mehr Geld verdienen können. Das sagen bei uns auch die Industrieverbände. Sondern mit der Elektronik, den Sensoren und so weiter. Und das heißt, ein 100-Seelendorf braucht vielleicht 5 Fahrzeuge, die leicht zu programmieren sind, also die Fahrer unterstützen. Und die kann man sich ausleihen. Und damit kann man dann sozusagen die Orte aufsuchen, wo man am öffentlichen Leben teilnehmen wird. Weil Busse werden da nicht mehr hinfahren und Bahnen auch nicht mehr in diese Dörfer.
Haben Sie ein Beispiel, eine Ortschaft, die das jetzt schon so angegangen ist?
Also die IBA Thüringen versucht gewissermaßen genau solche Fragen zu thematisieren, nicht? Und da gibt es tatsächlich schon Pilotprojekte. Wir selbst haben immer vorgeschlagen, so eine europäische Modellregion für nachhaltige Mobilität, wo man gewissermaßen die Verkehrsträger vernetzt, von der Bahn bis zum Fußgänger. Und dann könnte auch eine öffentliche Plattform, eine App stiften, die gewissermaßen das Wissen zur Verfügung stellt, das alles zu vernetzen. Da sind wir meilenweit davon entfernt, obwohl das technisch alles möglich wäre.
Also es gibt ja durchaus aktuell Möglichkeiten zu gucken, wie ist die Auslastung bei den Zügen, das kann man sich dann reservieren und so weiter. Wie könnte das dann das Vernetzte komplett aussehen? Schildern Sie es mal.
Sie drücken auf die App und die macht Ihnen Angebote, wie Sie am besten eine Strecke zurücklegen und wie Sie die Mobilitätsträger kombinieren. Ja. Und dann wählen Sie aus. Da haben Sie auch was Individuelles, nicht?
Das habe ich doch jetzt schon teilweise. Wird mir dann ein Bus vorgeschlagen, weil ich in das, ich sage es jetzt mal, in das kleine Kaff gar nicht komme anders. Ja. Und den Vorschlag habe ich doch jetzt schon.
Aber
was wäre da neu?
Dann haben Sie nur einen einzelnen Vorschlag. Das Ideal wäre, Sie drücken sozusagen die Route und dann kriegen Sie 5 Angebote, wie Sie alles zusammen basteln können. Und Sie kriegen dazu einen Wert, was die geringsten Emissionen macht, ja. Sie kriegen Alternativen, was die Zeiten angeht, etc. Und können das auch für sich kombinieren, können dann ihre Präferenzen darauf anwenden. Nicht? Und das gibt es natürlich in dieser Kombination noch nicht. Die Bahn macht ihre Sachen, andere machen ihre Sachen. Das müsste man alles zusammenführen.
Aktuell scheitert das häufig an der Verfügbarkeit, weil erstmal so häufig keine Bahn oder ein Bus im Einsatz ist. Und dann ist noch das Problem natürlich auch der Infrastruktur. Also worüber Sie sprechen, wann haben wir das erreicht?
Da bin ich jetzt kein Prophet. Ich weiß nur, dass es dahin gehen muss, ja, und dass dringend Schritte in die Richtung gemacht werden müssen. Deshalb, glaube ich, müsste man auch aufhören, nur zu forschen, sondern man müsste erproben, praktisch erproben und müsste zeigen, wie es geht. Weil da hängt ja vieles andere noch dran, wenn man über den Verkehr rausgeht, Umstellung auf Elektromobilität, die Batteriefabriken, das Batterierecycling, Kreislaufwirtschaft, Weiterbildungsprogramme, das alles zu kombinieren, das wäre eine tolle Aufgabe.
Forschen im Prozess, das könnten Sie ja im Grunde machen. Warum machen Sie es nicht?
Also forschen tun wir, aber damit realisieren wir die Prozesse noch nicht. So, wir können Anstöße geben, das machen wir auch, also kräftige Anstöße. Wir hatten gerade eine sehr kontroverse Diskussion über die Zulieferindustrie in Thüringen, öffentlich, nicht? Aber mehr als Anstöße geben als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kann man nicht machen. Und da muss man sehen, ob die Botschaft ankommt.
Na, die einzelnen Pilotprojekte, die Sie gerade benannt haben, wären das nicht Ansätze für Sie zu sagen, ach, da machen wir ein ganz konkretes Projekt mal raus?
Ja, also das funktioniert ja auch. Also beispielsweise gibt es eine intensive Debatte jetzt über das Bauhaus, die Ästhetik der Nachhaltigkeit, Bauhaus Europa. Nicht?
Da sind vergangenen Jahr 100 Jahre gefeiert.
Ja, und das hängt mit der Mobilität eng zusammen, weil die Städte sind so ausgelegt, dass sie auf den Pkw-Verkehr zugeschnitten sind. Nicht? Das seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und das muss sich eigentlich ändern. Die Städte müssen im Grunde zu Senken werden. Ja? Und die müssen autofrei werden im Inneren und trotzdem Mobilität garantieren können. Das sind ganz wichtige Denkausstöße, die Anstöße. Die Debatte hat begonnen, aber es gibt noch zu wenig Reales. Beispiele, etwa in Amsterdam sehen wir das schon, nicht? Die autofreie Stadt. Und das muss man jetzt vermassen, gewissermaßen.
Also werden wir dranbleiben. Spannende Themen. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Professor Klaus Dirre.
Ich bedanke mich auch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.